Sie hören Lore aus dem Eine Welthaus. Heute geht es über das bedingungslose Grundeinkommen. Wir berichten vom Attac-Palaver im November mit dem Kritiker des bedingungslosen Grundeinkommens Rolf Eckert. Einige Vorbemerkungen. Seit dem 18. Jahrhundert wird die Idee des Grundeinkommens diskutiert und im 19. Jahrhundert war sie Bestandteil der sozialistischen Gesellschaftsentwicklung, zum Beispiel von Charles Fourier. Im 20. Jahrhundert forderten Martin Luther King und Erich Fromm ein ausreichendes Grundeinkommen, das die Armut tatsächlich beseitigt. Aber auch Neoliberale wie Milton Friedman fordern ein Grundeinkommen, aber ein anderes. Wie Martin Luther King und Erich Fromm gehe auch ich von einer real existierenden Überflussgesellschaft aus, die so hochproduktiv ist, dass eine gerechte Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums nur ein politisches Problem darstellt. Die Fragen sind, wie schaut eine Gesellschaft ohne Arbeitszwang aus? Wie verhalten sich Menschen, die nicht mehr für ihre Existenz arbeiten müssen, ohne Angst vor Arbeitslosigkeit? Geht das im Kapitalismus überhaupt? Ich habe lange nicht verstanden, warum viele von meinen linken Freunden gegen das bedingungslose Grundeinkommen sind. Mit dem Vortrag von Rolf Eckert wird dies klarer. Rolf Eckert.
Zunächst mal die Definition. Nach den Kriterien, was ist ein bedingungsloses Grundeinkommen? Es ist für alle Menschen, es ist allgemein, es ist personenbezogen, jeder Einzelne, nicht der Haushalt. Dann, es besteht Anspruch darauf, ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Einkommens- oder Vermögensnachweise. Es verlangt keinerlei Arbeitspflicht und Arbeitsbereitschaft. Es ist von vorher geleisteten Versicherungsleistungen auch unabhängig. Also es ist bedingungslos, es ist alles in der Selbstdarstellung, es ist bedingungslos und repressionsfrei, weil es jeder bekommt. Es ist existenzsichernd. Von der Volljährigkeit an volles Existenzgeld und für Kinder unter 18 dann die Hälfte. Aber wie gesagt, das sind alles Rechenspiele, das muss ich vorausschicken, so als ob es dieses Existenzgeld schon gäbe. Die Idee der Menschenrechte und einer Beschränkung der Arbeit als Ware, also die Dekommodifizierung, steht in der Tradition der Französischen Revolution und der Sozialutopien der sogenannten Frühsozialisten Charles Fourier oder Victor Considerant. Im späten 19. Jahrhundert provozierte Paul Lafargue mit seiner Kampfschrift Le droit à la paresse, das Recht auf Faulheit, 1883, also in der Kaiserzeit veröffentlicht, hat in der SPD großen Wirbel, große Diskussionen ausgelöst und natürlich auch in der herrschenden Klasse im Kaiserreich. Er verdammt die Arbeitssucht, statt gegen diese geistige Verwirrung zu kämpfen, haben die Priester, die Ökonomen und die Moralisten die Arbeit heilig gesprochen. Als in den 1970er Jahren die Vollbeschäftigung der Nachkriegszeit in Europa zu Ende ging, die beginnende Massenarbeitslosigkeit, schrumpfende Industriearbeitsplätze durch Rationalisierung, Automatisierung, Absatzprobleme, die Ökonomen sprechen von der Überakkumulation, das heißt, es kann nicht mehr so viel investiert werden, damit das Kapital sich, der Kapitaleinsatz, die Investition noch rentiert und das Kapital sich dadurch weiter reproduziert. Da veröffentlichte der französische Sozialphilosoph André Gorz das Buch Abschied vom Proletariat. Damit meinte er, dass die Industriearbeiterschaft schrumpft, dass also die industrielle Revolution gleichsam an einem Wendepunkt angekommen sei und dass der damit verbundene Sozialstaat oder wie er das nennt, der Sozialetatismus, die Bevormundungen zu Ende gehen müssten und erfordert zunächst ein Grundeinkommen mit begrenzter Arbeitspflicht 1994. Von jährlich 1.000 Stunden Lebensarbeitszeit, zusammen 20.000 bis 30.000 Stunden, hat sich da große Mühe gemacht, das zusammenzurechnen, auch mit Tabellen und so weiter. Aber er landet dann wenige Jahre später doch beim bedingungslosen Grundeinkommen im Jahr 2000 in seinem Werk Arbeit zwischen Misere und Utopie. Die seit den 1970er Jahren politisch wirksam gewordene neoliberale Dogmatik hatte auch den Arbeitsmarkt entfesselt. Chile 1973, Thatcher 1979, Margaret Thatcher in Großbritannien und Ronald Reagan 1980 in den USA. Und mit dem Erdrutsch, wie das Erik Hobsbawm nennt, von 1989-90, also dem Zusammenbruch des Ostblocks und dem Sieg oder dem Übrigbleiben des Kapitalismus, des Westens also, fühlte sich der Westen als Sieger. Und ein Politologe in den USA, Francis Fukuyama, orakelte von einem Ende der Geschichte. Er meinte, das Ende des Kalten Krieges sei zugleich eben das Ende dieses Dualismus, dieser Zweipolarität, und in übrig geblieben sei nur der Westen, also der Kapitalismus, die Freiheit. Vor diesem Hintergrund wuchs seit 1982 eine Erwerbsloseninitiative hervor, die sich in den Gewerkschaften nicht vertreten fühlte. Gewerkschaften haben mit ihrer Kernbelegschaft ja immer ausreichend zu tun und haben also eine eigene Initiative gegründet, zum Teil in den Gewerkschaften und zum Teil auch außerhalb der Gewerkschaften. Daraus wurde dann eine Bundesarbeitsgemeinschaft Erwerbslose, Bundesarbeitsgemeinschaft Sozialhilfe und heute nennt sie sich Bundesarbeitsgemeinschaft Prekäre Lebenslagen. Schröders Agenda von 2010 erfuhr dies einen weiteren Auftrieb und heute fordern ein bedingungsloses Grundeinkommen, die BAG Grundeinkommen bei der Linkspartei, nannte ich schon, das ist die, die ich dann gleich vorlesen werde. Dann eine AG Genug für alle bei ATTAC, schließlich auch die Grünen und das Grundrechtekomitee. Das Grundrechtekomitee, das sich sehr grundsätzlich für ein BGE ausspricht. Das am breitesten ausgearbeitete Konzept mit Finanzierungsberechnungen soll exemplarisch vorgestellt werden, und zwar in der Originaleinleitung von Stefan Wolf, einer der Sprecher der BAG. Das ist das einzige lange Zitat, das Sie ertragen müssen, aber es spricht Bände. Originalton: BAG-Grundeinkommen. Die Diskussionen und Argumentationen für ein Grundeinkommen sind in der Linken kleingeschrieben, gesamte Linke, und in der Linken sehr vielfältig. Als gemeinsamer Nenner lässt sich aber die Befürwortung einer Grundabsicherung eines jeden Menschen ausmachen, die die Menschenwürde achtet, repressions- und voraussetzungsfrei gewährt wird. Das Grundeinkommen ermöglicht sowohl die freie Verfügung jedes Menschen über sein eigenes Leben, als auch die schrittweise Überwindung der Marktverwertungsabhängigkeit des Menschen. Somit die Freiheit von sozialer Not und die Freiheit zu selbstbestimmten Aktivitäten. Zur Entwicklung solidarischer und ökologisch nachhaltiger Ökonomien und zur Muße. Arbeitszwang als Ausdruck autoritärer bzw. totalitärer Regimes wird grundsätzlich abgelehnt. Erwerbsarbeit gilt als eine von vielen Tätigkeiten und Formen gesellschaftlicher Teilhabe, aber nicht als die zentrale Tätigkeit bzw. Form gesellschaftlicher Teilhabe und Vergesellschaftung. Allerdings, und das ist politisch gewollt, durch ein Grundeinkommen wird die gesellschaftliche Position und Autonomie der von Lohnarbeit abhängigen Menschen enorm gestärkt. Das existenz- und gesellschaftliche Teilhabe sichernde Grundeinkommen ist eine emanzipatorische Antwort auf die zunehmende Prekarisierung und Fremdbestimmung von Arbeit und Leben vieler Menschen. Der humanistische und emanzipatorische Anspruch des Grundeinkommens ist verbunden mit anderen Formen der Überwindung kapitalistischer Produktionsverhältnisse, der demokratischen Kontrolle der Art und Weise des globalen und nationalen Wirtschaftens und des Finanzsektors, der Brechung der kulturellen Hegemonie von Kapital und Konsum, den direkten Formen der Verfügung über die materiellen und kulturellen Mittel und Zwecke der gesellschaftlichen Produktion, wozu im immer größeren Maßstab auch das lebendige und formalisierte Wissen der Menschen selbst gehört. Das Grundeinkommen befördert die erfolgreiche Durchsetzung von Mindestlöhnen und Arbeitszeitverkürzungen, ebenso die ökonomische Besserstellung und Unabhängigkeit der Frauen. Allerdings sind flankierende Maßnahmen wie ein gesetzlicher Mindestlohn, gleicher Lohn für gleiche Erwerbsarbeit von Frauen, gesetzliche und tarifpolitische Instrumente zur Umverteilung von Erwerbsarbeit nötig. Das Grundeinkommen ist mit anderen Formen der Daseinsvorsorge der Menschen sowie der Entwicklung öffentlicher Infrastrukturen und Dienstleistungen verbunden, wie zum Beispiel dem uneingeschränkten und weitgehend gebührenfreien Zugang zu Bildung, Kultur, Information, Wissen, Gesundheitsversorgung und Mobilität. Es ist unabdingbar, auch diese Formen der Absicherung der gesellschaftlichen Teilhabe der Bürgerinnen auszubauen, demokratisch und autonomieförderlich zu gestalten, Grundeinkommen, Entwicklung der Daseinsvorsorge und der öffentlichen Infrastrukturen sowie der Ausbau der Sozialversicherungssysteme zu einer demokratisch organisierten Bürgerinnenversicherung bedeuten eine qualitative Weiterentwicklung des Sozialstaates. Ermöglichung freier individueller Entwicklung aller Menschen, Armuts- und Repressionsfreiheit, bürokratieferne demokratische Gestaltung des Sozialen und ein Mehr an Umverteilung von oben nach unten. Im Mittelpunkt moderner demokratischer Wohlfahrtsstaatlichkeit steht die Absicherung aller Bürgerinnen. Selbstverständlich ist, dass das Recht auf eine unbedingte Absicherung allen Menschen zusteht. Das Grundeinkommen ist ein globales soziales Recht, ausgestaltet entsprechend den nationalen Besonderheiten. Die notwendige nachhaltige Entwicklung erfordert auch, dem naturzerstörenden, die Menschheit ihrer Lebensgrundlagen beraubenden kapitalistischen Wirtschaften und expansiven konsumistischen Lebensstil Einhalt zu gebieten. Regional, national und global. Das emanzipatorische Grundeinkommen versteht sich als Beitrag zur sozial, ökonomisch und ökologisch nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft.
Nun zur Kritik von Rolf Eckert an dem Text von Stefan Wolf von der BAG Grundeinkommen der Partei Die Linke.
Erste These: Diskurs strategische Überwältigung und Selbstschutz. Kleine Textanalyse der Einleitung Seite 1, die eben verlesen wurde. Die Diskursstrategie dieser sendungsbewussten BAG zielt auf Überwältigung durch Berufung auf ethische und menschenrechtliche Normen und durch das umfassende Einbeziehen reformerischer und transformatorischer Ziele und Forderungen. Wer da Fragen, Zweifel oder Einwände anzumelden wagt, gerät leicht in die Defensive. Ein paar Stichpunkte. Das vorherrschende Präsens ist suggestiv, so als ob das BGE schon Wirklichkeit wäre. Zweitens. Direkt oder indirekt durch Negation werden positive Begriffe den negativen gegenübergestellt. Menschenwürde gegen Armut, Prekarisierung, Freiheit, Autonomie gegen Marktverwertungsabhängigkeit, freie individuelle Entwicklung gegen Arbeitszwang, Bürokratie, Teilhabe, Demokratie gegen autoritäre, totalitäre Regimes, Nachhaltigkeit gegen konsumistischen Lebensstil, humanistisch, solidarisch, emanzipatorisch, ökologisch, naturzerstörend als Gegensatz. Das BGE wird gegen Kritik immunisiert. Es sei Teil moderner demokratischer Wohlfahrtsstaatlichkeit, gewerkschaftlicher Forderungen, Mindestlohn, Arbeitszeitverkürzung. Beiläufig werden damit auch die Überwindung kapitalistischer Produktionsverhältnisse und die Brechung der kulturellen Hegemonie von Kapital und Konsum erwähnt. So viel zur Diskursstrategie.
Eine kurze Bemerkung. Es ist wichtig, auf die Art und Weise hinzuweisen, wie argumentiert wird. Ob die Inhalte richtig oder falsch sind, ist davon aber unberührt. Auch die Methode, so zu tun, als gäbe es das bedingungslose Grundeinkommen schon, ist nicht verwerflich. Dies ist bei allen Zielvereinbarungen Standard und üblich von der Verwaltung bis zu Industrieunternehmen.
Dann Zweitens, eine Rechnung ohne den Wirt. Die Vorkämpferinnen eines BGE konnten durch ihre beharrliche Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit in den letzten Jahren den Bekanntheitsgrad ihrer Idee und die Zahl ihrer Anhänger und Initiativgruppen erhöhen. Es ist ihnen gelungen, ihre Forderung als realistische und progressive Antwort auf die Krise der Arbeitsgesellschaft erscheinen zu lassen. Doch der Schein trügt. Die bürgerlich-liberalen Protagonistinnen eines BGE oder anderer Modelle sind nicht progressiv, das kommt in These 4 dann, Götz Werner und so weiter, und die Linken überschätzen ihren Einfluss. Sie machen die Rechnung, nämlich die Finanzierung, die Höhe des BGE ohne den Wirt. Sie kritisieren zwar die bestehenden Macht- und Eigentumsverhältnisse, die sie überwinden wollen, sie können aber nicht erklären, wie politische Mehrheiten zu gewinnen wären und warum sich der Block an der Macht nötigen lassen sollte, ein Aussteigerprogramm zu finanzieren, das seinen Interessen an Machterhalt, an Mehrwertgewinnung, an der Disziplinierung der Lohnabhängigen zuwiderliefe. These 4. Falsche Freunde. Falsche Freunde an Bord. Die linken Vorkämpferinnen für ein BGE distanzieren sich zwar ausdrücklich von den bürgerlich-liberalen Modellen, die sich in Fragen der Finanzierung und der Höhe der Transferleistungen unterscheiden. Nicht zu übersehen sind aber die fatalen Übereinstimmungen in der libertären Kritik, Künstlerkritik in der Literatur genannt, an der Bürokratie des Sozialstaates und Staates überhaupt und der Gewerkschaften unter Berufung auf Eigenverantwortung und Selbstverwirklichung, auf Flexibilität und Kreativität im schlanken Staat. Exemplarisch Sascha Liebermann, FDP und der Kronberger Kreis, Dietmar Althaus, Götz Werner und Thomas Straubhaar. Über die fünf will ich ganz kurz was sagen. Also, erstes Beispiel Sascha Liebermann. Er ist Mitbegründer einer Initiative, eines Blogs mit dem Titel Freiheit statt Vollbeschäftigung seit 10 Jahren. Ein bedingungsloses Grundeinkommen stärke die Unternehmen, die automatisieren und leichter und sorgloser entlassen können. Gewerkschaften seien innovationsfeindlich, wegen der Arbeitszeiten, wegen der Festen, wegen des Kündigungsschutzes. Er malt dann aus, wie begeistert Menschen bei ihm dann oder in den Unternehmen arbeiten würden, wenn sie diesen Sockel von Grundeinkommen hätten und dass sie dann nicht auf die Uhr schauen würden und dass die Betriebe wirklich innovativ sein könnten und rationalisieren, automatisieren könnten, weil sie ja eben auch entlassen können. Zweitens, Bürgergeld oder negative Einkommensteuer, schon 1962, Kapitalismus und Freiheit, heißt das Buch von Milton Friedman. Er fordert die Abschaffung von Sozialleistungen in den USA, ja, wo die Sozialleistungen ja sowieso weit unter den europäischen oder den deutschen liegen, und deren Ersatz durch eine negative Einkommensteuer. Die negative Einkommensteuer besteht darin, dass eine Grenze gesetzt wird, wer darüber verdient, zahlt Steuer. Sagen wir mal, wer über 800 Euro verdient, zahlt Steuer, und wer unter 800 verdient oder gar nichts, der kriegt dann vom Finanzamt diese 800 als Bürgergeld. Dieses Konzept dieses Erzvaters des Neoliberalismus muss doch schon kurz voraus. Er gehört dann zu denen, die den Neoliberalismus weltweit zur führenden Ideologie gemacht haben. Und er gehört auch, weil ich in dem Sozialismusheft doch auf das Supplement hingewiesen habe, der in Chile dann Pinochet beraten hat. Und in der neuen Nummer von Medico International, also in dem Rundbrief, wenn das jemand hat, da können Sie sich das Foto ausschneiden von Pinochet und Milton Friedman. Und er hat dann mit seinen Chicago Boys, also mit all seinen Schülern und seinen Anhängern dafür gesorgt, dass Chile unter der Diktatur ein neoliberales Wirtschaftsmodell wird. Dieses Konzept der NES, der negativen Einkommensteuer, wird oder wurde vom Kronberger Geist, einem Think Tank für neoliberale Studien, übernommen und auch von der FDP. Es nennt sich eine überparteiliche Stiftung. Sie heißt Stiftung Marktwirtschaft und Politik in Frankfurt. Kronberg im Taunus gehört also zu dieser Gegend. Und die fordern dann auch so ein Modell. Und das wurde von der FDP übernommen. Die Höhe dieses Bürgergelds ist aber unter dem Grundsicherungsniveau. Das bedeutet, kurze Wertung, es ist exklusiv, es grenzt aus, es befördert einen Niedriglohnsektor. Dann der beim Skifahren und politisch gestürzte Dieter Althaus, ehemaliger Ministerpräsident von Thüringen, dem ist das Bürgergeld doch ein bisschen zu liberal, FDP-förmig. Er war ja bei der CDU, er fordert ein solidarisches Bürgergeld, 800 Euro. Davon gehen allerdings schon 200 weg für die Gesundheitsprämie. Allerdings muss ich sagen, die 800 Euro von damals wären heute vielleicht doch schon 1000 Euro. Er hat das vor 5 Jahren geschrieben. Aber ohne Mietzuschuss, ohne Heizkostenzuschuss, also niedriger, wenn man bei den 800 Euro bleibt, niedriger als Hartz IV heute. Also ich glaube, da ist schon ein Einblick, wenn ich das hier werte, in den Zynismus solcher Politiker zu finden. Viertens, am bekanntesten und einflussreichsten unter den Visionären eines bedingungslosen Grundeinkommens ist wohl Götz Werner. Sein Buch 1000 Euro für jeden, Freiheit, Gleichheit, Grundeinkommen. Freiheit, Gleichheit, Grundeinkommen und zwar über Konsumsteuern, es würden wegfallen die Sozialausgaben und die Verteilungsbürokratie. Und er sagt, jeder kann dann selbst frei entscheiden, wer weniger konsumiert, zahlt auch weniger Konsumsteuer. Ist ja logisch, nicht? Bloß die Frage, wenn jemand nur 1000 Euro hat, der kann nichts zurücklegen, nicht? Der zahlt ja dann beim Einkauf, 500% praktisch seines BGE, seines bedingungslosen Grundeinkommens schon wieder zurück als Konsumsteuer. Er macht ja große Reklame dann, nicht? Da hat er in der Süddeutschen eine riesige Anzeige schon gehabt. Ein Grund für die Zukunft, das Grundeinkommen, ein transparentes Steuerwesen, dann keine Steuererklärung mehr ausfüllen, wunderbar, bezahlt wird, wo konsumiert, wo verbraucht wird. Die Besteuerung wird wettbewerbsneutral. Der Wirtschaftsstandort Deutschland wird gestärkt, weil er Kapital ins Land zieht. Die Beschäftigung im Inland wird gesichert. Ein Teil der heute mehr als 720 Milliarden Euro an Sozialausgaben in Deutschland kann schon durch den Wegfall der Verteilungsbürokratie eingespart werden. Das Wichtigste aber ist, dass damit ein leistungsfähiges Gemeinwesen für alle Bürger entsteht, in dem es keine Verlierer mehr gibt. Dafür wird es freie und selbstbestimmte Menschen geben, die Arbeit nicht mehr als Last, sondern als Chance verstehen. Er ist sehr medienbewusst, er hat auch sehr schöne Schlagworte, um sich als Philanthrop in Szene zu setzen. Er hat ja sein Betriebsvermögen an eine Stiftung gespendet oder überführt. Und eins seiner Zitate, das ja immer wieder gebracht wird, es ist kein Schönheitsfehler, sondern ein Skandal. Der Sündenfall eines längst ausgedehnten Systems, Hartz IV, ist fast schon offener Strafvollzug in gesellschaftlicher Isolation. Also mit solchen Sätzen kriegt er natürlich auch Schlagzeilen. Er tritt auf in Talkshows, auf Veranstaltungen in München schon mehrmals, auf Weltkongressen und auf Kongressen, die dann in der Steiner Schule in Ismaning oder in München der Leopoldstraße stattfinden. Er spricht in München, habe ich hier notiert, vor 180 Zuhörern. Er ist also wirklich verführerisch, suggestiv. Er verspricht Sinn und Erlösung. Man könnte sagen, wie die Dagmar Deckstein in der Süddeutschen das mal schrieb, er ist ein Prediger in der Jobwüste. Ja. Dann, also das war jetzt der Götz Werner. Dann fünftens, Schützenhilfe kommt aus der Wirtschaftswissenschaft, dem Hamburger Wirtschaftswissenschaftlichen Institut. Professor Thomas Straubhaar, da wenigstens zwei Stellen zitieren. Hier, alle zusätzlichen Einkommen, also Löhne, Zinsen, Miet oder andere Vermögenserträge, werden mit einem einheitlichen und gleichbleibenden Steuersatz belegt. Der Professor aus Heidelberg, ja, der würde sich freuen. Die meisten der heutigen Sozialtransfers könnten mit dem Grundeinkommen ersetzt werden. Es entsteht ein transparentes Steuertransfersystem, eine Flat-Tax, fünfter Abschnitt. Darüber hinaus ließen sich viele sozialpolitisch motivierte Regulierungen des Arbeitsmarktes, die das Gegenteil des Gewünschten bewirken, durch zielführende Instrumente ersetzen. Statt Mindestlöhne einzuführen, die für viele gering qualifizierte Arbeitslosigkeit bedeuten, können die Löhne von Betrieb zu Betrieb frei verhandelt werden. Dies bietet nicht nur für Unternehmen Vorteile, auch Arbeitnehmer profitieren. Sie können gestärkt durch das Grundeinkommen Arbeitgeber auf gleicher Augenhöhe begegnen. Das Grundeinkommen schafft so einen echten Arbeitsmarkt und verhindert ungewollte Arbeitslosigkeit. Da das Grundeinkommen bedingungslos gewährt wird, schafft es auch in Zeiten eines raschen strukturellen und gesellschaftlichen Wandels unbedingte soziale Sicherheit. Bemerkungen zuerst über die Sprache nachdenken, dann sehen Sie, hier ist auch wieder, ist reine Lüge auf gleicher Augenhöhe. Der Arbeitnehmer ist immer abhängig von dem Stärkeren, der den Arbeitsplatz aufgrund seiner Produktionsmittel oder weil er der Firmenchef ist, vergibt. Also die gleiche Augenhöhe ist genauso Lüge wie die unbedingte soziale Sicherheit. Denn es ist ja noch gar nicht gesagt, wie hoch dieses Grundeinkommen denn sein soll.
Mit den falschen Freunden ist es so eine Sache. Ich habe mir das Video über das Grundeinkommen in YouTube angeschaut. Danach habe ich Rolf Eckert besser verstanden. Da wird diese neoliberale Position offensiv vertreten, ohne dass es auf den ersten Blick so offensichtlich wird. Weiter geht es mit Rolf Eckert mit seiner Kritik am bedingungslosen Grundeinkommen. Im Folgenden geht es um den Arbeitsbegriff.
Lohnarbeit als Fetisch. Die Einstellungen der Menschen zur Arbeit waren immer schon abhängig von der jeweiligen Epoche, von der Gesellschaftsverfassung, Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus, Kapitalismus, von Ideologien und religiösen Prägungen, von Klimazonen, von ihrem Status als Kolonialherrn oder Kolonisierte. Darüber könnte man jeweils auch wieder ein Referat halten. Heute werden Kapitalismuskritik und Widerstand gegen die neoliberale Verschärfung des Arbeitszwanges Hartz IV durch die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen und durch die grundsätzliche Kritik an der Fetischisierung der Lohnarbeit McWomple 2013 in Teil der Lösung unterstützt. Der ungelöste Widerspruch liegt aber darin, dass die Befreiung, Zitat, vom Diktat eines fremden Willens, Roland Plaschke, er ist auch der Hauptsprecher in dieser BAG und Autor verschiedener Veröffentlichungen und Bücher, also von Lohnarbeit für die einen, gleichwohl die Lohn- und Erwerbsarbeit der anderen, der Steuerzahler und der sogenannten Leistungsträger voraussetzt. Angesichts der Krise der Arbeitsgesellschaft und des Elends von Millionen Arbeitslosen in Europa und auf der ganzen Welt, von Millionen Menschen hier in Hartz IV oder in miserablen und unseren Jobs, sind Kritik und Widerstand bitter notwendig. Wenig hilfreich aber, Lohnarbeit pauschal als Fetisch abzuwerten und verächtlich zu machen. Oder wie Robert Kurz, der ist schon verstorben, er gab die Zeitschrift Krisis heraus und auch das Buch Schwarzbuch Kapitalismus 1999. Er schreibt doch, wie ich finde, sehr arrogant und zynisch, er lehne das schauerliche Geheul nach Arbeitsplätzen ab. Dann aber gibt es auch Arbeits- und industriesoziologische Forschungen, zum Beispiel vom Soziologischen Sozialforschungsinstitut, Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen. Der bekannteste Autor ist Michael Schumann, immer wieder mit anderen Forschern gemeinsam. Diese Forschungen zeigen doch sehr differenziert, nicht so pauschal die Abwertung von, aber es ist ja nicht jeder Job ein so miserabler Job, zeigen differenziert den Wandel und die Veränderbarkeit der Arbeitsverhältnisse vom Taylorismus, also von der Taktung, Fließbandtaktung seit 1913 etwa, System Ford, Henry Ford, zur Gruppenarbeit versuchen natürlich, aber trotzdem, es wird immer daran noch weiter gearbeitet. Und versuche, was auch von Gewerkschaften unterstützt wird, die Betriebsstrukturen zu dehierarchisieren. Auch andere soziologische Untersuchungen, Milieustudien und Umfragen zur Arbeitszufriedenheit ergeben ebenso ein sehr differenziertes Gesamtbild wie die Statistiken über Arbeitszeiten und Freizeitverhalten, über Ausgaben für Hobbys und Urlaubsreisen, über Konsum- und Sparverhalten oder über Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand, Wohneigentum. Also hier auch sehr viel zu differenzieren, wenn man ein reales Bild unserer Gesellschaft bekommen will. Für Christinnen und Christen unter den BGE-Anhängern oder Kritikern noch ein Blick auf die calvinische und die katholische Bewertung der Arbeit. Calvin, der Reformator aus Genf, Calvins Prädestinationslehre, die Lehre, dass im Buch, das Gott führt, alle Menschen schon verzeichnet sind und ihr Schicksal, Himmel oder Hölle, ist schon vorbestimmt, prädestiniert. Seine These könnte man vereinfachen oder seine umfangreichen theologischen Schriften: Kapitalbildung durch Asketezwang, weil diese armen Anhänger dieser Konfession, dieser reformierten Konfession, eben gar nicht zu Wein, Weib und Gesang kommen, ja, bleibt ihnen ja nichts anderes übrig, als zu sparen und wieder zu investieren. Und auf die Weise würde diese Religion bzw. diese calvinistische Konfession dazu beitragen, Beispiel Niederlande, die Hugenotten in Frankreich auch, dann Großbritannien, die Puritaner und natürlich die Amerikaner, die sehr stark durch den Puritanismus geprägt sind und deren Industrie schwer arbeiten muss mit Psychologen, Ernest Dichter und anderen, damit die Puritaner sich doch auch mal was Süßes gönnen können. Schokolade oder ein Bonbon. Bonbon für einen Husten ist erlaubt, nicht? Aber nur zum Luxus nicht, zum Spaß nicht. Natürlich hat Max Weber, der Münchner Soziologe, seine berühmte Untersuchung von 1904 und 5 in einer Zeitschrift, später wurde es noch überarbeitet, auch als Schlag gegen den Marxismus benutzen wollen, weil der Marxismus ja sagt, die Ideen und die Ideologien bauen sich ja auf den materiellen Verhältnissen, auf den Produktionsverhältnissen auf. Und jetzt geht Max Weber den umgekehrten Weg und zeigt, nein, hier, Calvinismus beweist, die Ideen machen die Geschichte und das Kapital kommt nicht vom Kapital oder von der Ausbeutung, sondern das kommt aus der Religion, von den Ideen. Sowas kennen vielleicht noch einige, das sind diese Sozialenzykliken des Vatikans, der Päpste, werden dann immer in solchen Rundschreiben, Sozialenzyklika, Rundschreiben. Hier habe ich eins, Laborem Exercens, also diese Enzykliken, ich sage das für die Nicht-Katholiken, ja, diese Enzykliken beginnen immer mit den ersten zwei Worten dieses Rundschreibens, des jeweiligen Rundschreibens, und drum kommen da solche Ausdrücke raus wie Rerum Novarum, ja, oder Laborem Exercens. Und diese Enzyklika von Johannes Paul II. Zeigt also, wie die Vorläufer-Enzyklika Rerum Novarum von Leo dem 13. 1891, also zur Zeit des Kaiserreichs und zu der Zeit, als gerade die Sozialdemokratie die stärkste Fraktion wurde nach den Sozialistengesetzen. Hochschätzung der menschlichen Arbeit. Die menschliche Arbeit gehört zum Wesen des Menschen. Tiere können nicht arbeiten. Tiere holen sich zwar ihr Futter, ja, und dergleichen, aber Arbeiten kann nur der Mensch. Die menschliche Arbeit soll den Vorrang haben gegenüber dem Kapital, also durchaus fortschrittlich. Dann das Kapital gehört nicht etwa denen, die gerade drauf sitzen, sondern das Kapital ist die Frucht der Arbeit von Generationen. Also ein ganz entscheidender Ansatz der katholischen Soziallehre, dass die Rechte der arbeitenden Menschen immer im Zusammenhang mit den Menschenrechten genannt werden. Es gibt ja auch die Bundesarbeitsgemeinschaft katholischer Arbeitnehmer, die auch das Konzept bedingungsloses Grundeinkommen vertritt, wenn auch mein letzter Informationsstand war, dass sie gewisse Verpflichtungen schon verlangen für ehrenamtliche, karitative Arbeit. Aber vielleicht ist der neueste Stand, das kann mir vielleicht jemand sagen, der bei den katholischen Arbeitnehmern mitmacht, vielleicht sind sie inzwischen auch vollkommen auf der Schiene bedingungslos. Da sehe ich einen Widerspruch auch, dass katholische Arbeitnehmer BAG dann hier nicht Widerspruch einlegt, wenn die Arbeit von Millionen Menschen sinnvolle Arbeit, es sind ja nicht nur die Drecksarbeit, die wir sehen dürfen, sondern es sind ja viele, 40 Millionen Arbeitsbeschäftigte und Arbeitnehmer haben wir. Ganz kurz noch, damit ich auch die jüdische Seite Hannah Arendt nennen kann in Bezug auf Arbeit, ohne zu behaupten, dass Hannah Arendt jetzt für die Gesamtheit der jüdischen Philosophie steht. Sie sagt, das gehört zur menschlichen Kondition und die Vita Activa oder vom tätigen Leben, Arbeit, Herstellen und Handeln seien die drei Formen menschlicher Tätigkeit.
Weiter geht es mit Rolf Eckert mit deiner Kritik am bedingungslosen Grundeinkommen.
Sechstens, Gewerkschaften, Konfrontation und Dialog gleichzeitig. Geht das? Das Verhältnis der linken BGE-Vorkämpferinnen zu den Gewerkschaften ist zwiespältig und widersprüchlich. Sofern sie als Antikapitalistinnen mit der BGE-Forderung offen oder wie in einem trojanischen Pferd, diese Metapher kommt häufig, versteckt in die Festung des Kapitals gelangen wollen, müssen sie auch die Gewerkschaften bekämpfen, die bekanntlich keine revolutionären, sondern systemstabilisierende Organisationen sind. Stichwort Sozialpartnerschaft oder Krisenkorporatismus, der 2008 ja besonders stark, siehe Abwrack, Prämie und so weiter. Andererseits wird, obwohl der Grundkonflikt und die Konfrontation nicht aufgehoben sind, über gewerkschaftliche Anhängerinnen eines BGE der Dialog gesucht. Aufruf zum Gewerkschafterdialog Grundeinkommen. Auch hier weitgehend, ich kann den Aufruf ja nicht vorlesen, die gleichen Intentionen und Formulierungen wie in der gelesenen Einleitung, aber eben von Gewerkschaftern und Gewerkschafterinnen in der Gewerkschaft in den Gewerkschaften eine Beschlusslage herbeiführen wollen, dass die BGE-Forderung in die Programmatik zu übernehmen. Die BGE-Forderung polarisiert. Sie ist auch nicht geeignet, Erwerbslose und Beschäftigte innerhalb und außerhalb der Gewerkschaften zusammenzuführen. Von außen werden oft noch antigewerkschaftliche Klischees in die Debatte getragen und es wird zwischen guter progressiver Basis und den autoritären Hauptamtlichen unterschieden. Basis gegen Bonzen. Die Basis ist aber, wie Untersuchungen zeigen, von der Friedrich-Ebert-Stiftung oder von Wilhelm Heidmeier, auch nicht progressiver oder gar antikapitalistisch. Sogar rechte Einstellungen sind nicht selten, wie eine vom DGB in Auftrag gegebene Untersuchung von Bodo Zeuner und anderen leider ergeben haben. Anträge auf Gewerkschaftstagen ergaben bisher keine Mehrheiten für ein BGE, im besten Fall einen Prüfantrag. Gewerkschaftsbewegung weltweit in der Defensive. In Deutschland kämpft sie gegen Mitgliederschwund, Tarifflucht und antigewerkschaftliche Unternehmensstrategien. Innergewerkschaftlich wird unter Beteiligung kritischer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Frank Deppe, Klaus Dörre, über eine Aktivierung der Basis und über eine Enthierarchisierung der Organisationsstruktur diskutiert. Das amerikanische Konzept Organizing wird sehr viel diskutiert und soll übernommen werden, also die Aktivierung der Basis. Im Süden leisten die Gewerkschaften, also Griechenland, im Süden leisten Gewerkschaften verzweifelten Widerstand gegen die brutalen Austeritätsauflagen der Troika. Sie brauchen unsere aktive Solidarität. Nicht nur in Diktaturen wie 1933 in Deutschland und 1973 in Chile, auch in Demokratien wie in Großbritannien, wurden die Gewerkschaften ausgeschaltet oder entscheidend geschwächt. Margaret Thatcher hat die Gewerkschaft, den Bergarbeiterstreik ausgesessen und das war übrigens auch in den 70er Jahren und hat damit bis auf den heutigen Tag die Gewerkschaften in Großbritannien geschwächt. Statt Illusionen nachjagen, nachzujagen, sollte man die Gewerkschaftsbewegung stärken und sich selbst einbringen. Es gilt, die gegenwärtigen Kräfteverhältnisse richtig einzuschätzen und sie zu verändern.
Ich denke, da geht Rolf Eckert nicht weit genug. Das Problem ist doch, was für eine Rolle spielen die Gewerkschaften noch, wenn theoretisch die Menschen auch ohne Arbeit genug Geld haben, um ausreichend gut zu leben. Was für Lohn muss da noch bezahlt werden? Das ist doch der Punkt der Neoliberalen. In deren Konzept steht doch immer, der Lohn wird verringert, Tarifrechte reduziert, soziale Sicherungssysteme braucht man nicht mehr. Keine Krankenversicherungsbeiträge, keine Rentenversicherungsbeiträge mehr, keine Arbeitslosenversicherungsbeiträge mehr. Und das? Auf wessen Kosten denn? Lohnkosten, Lohnnebenkosten werden entlastet. Um das mal ganz klar zu machen, schaut euch doch mal das Video in YouTube an über das Grundeinkommen. Da seht ihr, was gedacht ist. Weiter geht es mit Rolf Eckert mit deiner Kritik am bedingungslosen Grundeinkommen.
Die Vorkämpferinnen eines BGE werden weiter falsche Hoffnungen wecken und vermutlich weiterhin Zulauf aus Schichten bekommen, die an Geschenke ohne Klassenkampf glauben wollen. Der Kapitalismus und die neoliberale Hegemonie werden dadurch weder überwunden noch geschwächt. Die BGE-Forderung bewegt sich in der Sphäre der Distribution und kann nicht mit den Produktionsverhältnissen brechen, weil sie die Produktivität der kapitalistischen Produktionsweise voraussetzen muss und diese insofern ebenso stabilisiert wie der Sozialstaat, der, solange er funktioniert, alle antikapitalistischen Manifeste und Gruppierungen marginalisiert. Da BGE-Wünsche im Kapitalismus nicht oder nur zu seinen Bedingungen, siehe negative Einkommensteuer, These 4, zu erfüllen sind, werden Enttäuschungen nicht ausbleiben und resignative Tendenzen, aber auch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gegen Ausländer, Flüchtlinge, Arbeitslose, Obdachlose zunehmen und das linke Widerspotenzial schwächen. Die BGE-Vorkämpfer nehmen in Kauf, dass soziale Bewegungen desorientiert und Bündnisse erschwert werden. Ein Frankfurter Appell der Erwerbsloseninitiativen, ursprünglich von linken Gewerkschaftern mit zu unterschreiben, wurde wegen nachträglicher Einfügung des BGE dann nicht unterschrieben und blieb, weil Erwerbslose nicht streiken können, wirkungslos, nur ein Appell. Die Aktion Agenturschluss, die Peter Grotian anregte und vertrat, hat wenig Erfolg gebracht, war der zivile Ungehorsam nicht so, dass da wirklich eine Agentur geschlossen werden musste, meines Wissens. Selbst in der Graswurzelrevolution, in der Mark Wompel Titelseiten erhält, polarisiert die BGE-Forderung mehrere Beiträge und die Linkspartei ist gespalten, das habe ich ja auch schon erklärt. Dann die letzte These, wer die Geschichte und die Dynamik des Kapitalismus zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg kritisch untersucht, wird zu der pessimistischen Einschätzung kommen, dass der inzwischen finanzmarktgetriebene Hightech-Kapitalismus höchst rational und doch blindwütig droht, die menschliche Zivilisation und deren natürliche Grundlagen zu zerstören. Soweit die schwarze Utopie, wie sie auch Elmar Altvater vertritt, Klimaerwärmung etc. Man erinnert sich der verzweifelten und verzweifelnden Warnung Rosa Luxemburgs im Ersten Weltkrieg an ihre Partei, Sozialismus oder Barbarei. Die Krise der Sozialdemokratie 1916, also mitten im Ersten Weltkrieg. Und muss doch sehen, dass Sozialismus, in Klammer freiheitlich und demokratisch, nirgendwo, am wenigsten im reichen Deutschland, auf der Tagesordnung der Weltgeschichte zu finden ist. Die globale Linke und in ihr die BGE-Anhänger ist uneinig und zersplittert. Sie hat keine mehrheitsfähige, praxistaugliche Vorstellung einer alternativen Organisation gesellschaftlicher Arbeit und Distribution auf dem Niveau einer hochdifferenzierten und mit wissenschaftlichen Produktivkräften arbeitenden Weltgesellschaft. Wolfgang Fritz Haug, der langjährige Herausgeber der Philosophiezeitschrift Das Argument. in diesem Argument, das Ganze oder der Schwerpunkt dieses Arguments beschäftigt sich dem Thema. Was aber auf der Tagesordnung steht, ist die breite Organisation von Widerstand gegen die Hegemonie des Neoliberalismus und gegen die weitere Expansion der globalen Enteignungsökonomie, wie das David Harvey nennt, der neue Imperialismus, Akkumulation durch Enteignung.
Soweit der Vortrag von Rolf Eckhardt. Die Reaktion des Publikums war gemischt. Einige sind auch gegangen. Hier noch ein paar Reaktionen des Publikums.
Ich wollte mal den Artikel 22 der Menschenrechtskonvention vorlesen. Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind. Das ist meiner Ansicht nach ein Plädoyer für das bedingungslose Grundeinkommen. Ich bin aber sehr dankbar, dass der ganze Vortrag strotzte von den Argumenten, die gegen das bedingungslose Grundeinkommen gemacht wird. Denn das regt dazu an, sich damit zu beschäftigen. Das sind ja wirklich Realitäten, diese Argumente, die da, ob sie nun richtig oder falsch sind, das sei dahingestellt, aber mit denen wir, die für das bedingungslose Grundeinkommen sind, uns auseinandersetzen müssen. Ganz wichtig ist da meiner Ansicht nach, dass immer auf die Finanzierung rekurriert wird, das heißt auf das, wie gestern finanziert wurde. Die Finanzierung, das ist eine politische Angelegenheit. Wenn die Politiker oder die Demokraten das wollen, diesem Artikel 22 Genüge tun wollen, dann sollten sie sich darum kümmern, dass erstmal das Budget dafür gemacht wird, dass alle Menschen genug zum Leben haben. Dass sie dann arbeiten wollen, das setze ich voraus. Das ist eine Bedingung. Insofern sage ich eigentlich, spreche ich lieber vom garantierten Grundeinkommen und nicht vom bedingungslosen.
Ich bin bei der Bundesarbeitsgemeinschaft genug für alle, insofern Befürworter von BGE. Ich fand den Vortrag sehr gut, und zwar aus folgendem Grund. Er hat nämlich gezeigt, wo denn die Gegner sitzen. Und das ist für mich bezeichnend. Das zeigt nämlich im Umkehrschluss, dass dieses BGE eine systemstürzende Kapazität, Potenzial in sich trägt. Das heißt also, wenn man das durchdenken würde noch mehr, dann hätte es eine systemstürzende Folge. Zum Beispiel, nur um eins zu erwähnen, die Bewertung von Arbeit. Ich stimme ja dieser Enzyklika da insofern zu, aber die ist ja allgemein gesprochen. Bei uns wird Arbeit ja nur oder weitgehend als Erwerbsarbeit begriffen und nur die zählt im allgemeinen Bewusstsein und ist auch notwendig zum Lebenserhalt. Dass aber Arbeit wesentlich mehr ist, dazu führt die Überlegung des BGE. Konzept wäre auch, mal begrenzte Exempel durchzuführen, wie es zum Beispiel in Namibia gibt, und zu sehen, ja, was folgt denn daraus? Wie ändert sich Gesellschaft dadurch?
Also meines Wissens nach ist der Gedanke von dem bedingungslosen Grundeinkommen sehr stark auf Hartz IV-Erfahrungen bezogen. Und dieses Problem wurde ja gelöst, indem man sagt, es gibt ein sanktionsfreies Mindesteinkommen. Also für die, die kein Einkommen haben, die arbeitslos sind, vielleicht auch für welche, die nicht unbedingt arbeiten wollen, gibt es ein sanktionsfreies Mindesteinkommen. Aber da habe ich nicht das Problem von den 58 Millionen, die ich finanzieren muss. Und ich denke mir, dass wir dem Problem damit begegnen können, ist meines Wissens nach auch Stand der Linken, diese Forderung. Das Zweite ist, wenn ich das finanzieren will, brauche ich ja irgendwie einen hochproduktiven Wirtschaftssektor, wo wirklich Bruttosozialprodukt und Geld geschöpft wird. Weil sonst kann ich das überhaupt nicht finanzieren. Und das heißt, der wird sich weiterentwickeln und da wird im Grunde auch die Macht sein und da wird es darum gehen, wie viel geben die ab. Und die Armutsforschung zeigt halt, dass sich bei uns Armut im Grunde über Generationen vererbt. Also Sozialhilfe oder niedriger Bildungsstand, das wird bei uns sehr stark gradiert. Und das würde aus meinem Verständnis dazu führen, dass das bedingungslose Grundeinkommen dazu führt, dass sich ein Teil der Gesellschaft einfach völlig abkoppelt. Dass die auch den Einstieg irgendwo nicht mehr schaffen und auch politisch völlig bedeutungslos werden. Und im Grunde davon abhängig sind, wie praktisch der produktive und reiche Sektor, wie viel er bereit ist, ihn abzugeben. Also diese Mitbestimmung verschwindet völlig. Also bei der gleichmäßigen Arbeitsverteilung, dass man sagt, man reduziert die Arbeitszeit, wäre dieses Problem nicht.
Sie hörten Lora aus dem Eine Welthaus. Sie können diese Sendung nachhören oder downloaden. Auf den freien Radios, freie-radios.net. freie-radios.net. Das Suchkriterium ist Eine Welthaus. Eine Welthaus zusammengeschrieben. Wir bedanken uns bei Attac München für die Veranstaltung und bei Rolf Eckert für den Vortrag und für die Diskussionsbeiträge des Publikums. Am Mikrofon verabschiedet sich Werner Klotsch.